Im nächsten Referat geht es um eine Künstlerin, die schon länger und auch besser bekannt ist als Elsa von Freytag-Loringhoven. Es ist Hanna Höch. Sie gilt als bedeutendste deutsche Künstlerin der klassischen Moderne. Ich freue mich sehr, dass wir Caroline Hille für dieses Referat gewinnen konnten. Fast hätte sie nicht zugesagt. Sie ist gegenwärtig mit einer großen Ausstellung zum gesamten Collagenwerk beschäftigt von Hanna Höch. Und zwar wird die nächsten Monat in der Mannheimer Kunsthalle eröffnet. Sie finden auch Karten da hinten. Caroline Hille beschäftigt sich nicht nur im Rahmen eben dieser Ausstellung mit Hanna Höch. Sie hat sich schon lange mit dieser Künstlerin beschäftigt. Zuerst hat sie ein Buch herausgegeben über das Paar, Raul Hausmann und Hanna Höch, und gerade vor ein paar Monaten, das heißt vor einem Jahr, ist dieses Buch erschienen. Es heißt Hanna Höch, die 20er Jahre, das verschiedene Essays zu Hanna Höch versammelt. Hanna Höch wird ja sehr gerne eben auf die kurze Schaffensphase von Dada reduziert. Hanna Höch, wenn man weiß, das hat dann auch später in Interviews gesagt, Dada hängt mir zum Hals raus, als sie immer wieder eben auf diese Phase reduziert wurde. Nun eben diese Ausstellung zeigt mehr von Hanna Höch in Mannheim, und auch Caroline Hille wird sich nicht allein nur auf Körperdarstellungen in der Dada-Phase beschränken, sondern eben noch auch auf Arbeiten eingehen, die in den späteren Jahren entstanden sind. Caroline Hille ist Kunsthistorikerin. Und sie hat nicht nur zu Hanna Höch publiziert, sondern auch allgemein zu klassischen Avantgarde, zu Künstlerinnen in der klassischen Avantgarde, unter anderem zu den Frauen rund um Max Ernst oder von Max Ernst, auch zu den Surrealistinnen oder aber auch zu Gabriele Münter. Bitte, Caroline Hille.
Im Herbst, kann man das verstehen? Im Herbst 1956 unternahm Hanna Höch eine etwa dreiwöchige ausgedehnte Reise in die Schweiz. Sie besuchte viele alte Freunde, Kollegen, Museumsleute und Galeristen. So traf sie unter anderem Hans Bolliger, von dem wir heute schon gehört haben, von der Galerie Kornfeld und Klipstein, und besuchte die dortige Ausstellung, in der auch Werke von ihr zu sehen waren. Auf der Rückfahrt machte Hanna Höch vermutlich am 18. Oktober in Zürich Station. Die knappe Notiz im Taschenkalender lautet: Ecke Spiegelgasse, Oberdorfstraße, Höllander Stube, Voltaire. Ich weiß nicht, welche Gedanken ihr durch den Kopf gingen, aber es erschien der Künstlerin offensichtlich wichtig, den magischen Dada-Ort aufzusuchen, an dem alles begann. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegin, lieber Herr Notz, ich freue mich sehr, dass ich heute nicht, wie Hanna Höch vor 60 Jahren, in der Spiegelgasse vor dem Cabaret Voltaire stehe, sondern in diesem wunderbar rekonstruierten, berühmten Etablissement. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ina Bösch für die Einladung und für die nette Einführung. Ihnen allen gerade hier und im Rahmen dieses Symposiums ein wenig von der Berliner Dadaistin Hanna Höch zu erzählen. Zum 100. Jubiläum ist Dada mit Ausstellungen und vielen Veranstaltungen nicht nur in Zürich in aller Munde. Aber das war vor 50 Jahren, 1966, nach einem halben Jahrhundert nicht anders. Wie heute fand auch damals im Kunsthaus, wo dieses Symposium ja gestern begann, eine große Jubiläumsausstellung statt. Hanna Höch war damals 77 Jahre alt und mit 5 Collagen aus den 1920er Jahren, darunter ihr Opus Magnum Dada von 1919, schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands in der Ausstellung vertreten. Hinzu kamen Leihgaben von Johannes Bader, Raul Hausmann und Kurt Schwitters aus ihrem Besitz. Sie war eine sehr gefragte Künstlerin in jenen Jahren, als Zeitzeugin zumal und als Dadaistin. Denn die Musealisierung von Dada hatte längst eingesetzt, begonnen 1958 mit der großen Retrospektive Dada Dokumente einer Bewegung in Düsseldorf. Alle Welt wollte nun Dada sehen, von Tokio bis New York. Und Hannah Höch konnte sich nicht retten vor Anfragen. Ihr in den 50 Jahren nach Dada und vor allem ab 1945 geschaffenes Werk interessierte dagegen keinen. So war sie 1966 zum 50. nicht nur in Zürich mit ihren frühen Collagen höchst willkommen, sondern auch in Düsseldorf, wo sie im März in einer Vortragsreihe über ihre, Zitat, Erinnerungen an die Berliner Dada-Zeit und an Kurt Schwitters sprach. Aber Hannah Höch begann ihren Vortrag nicht mit Berlin, sondern mit Zürich. Gerade sei dort am Cabaret Voltaire zum 50. Geburtstag von Dada eine Gedenktafel enthüllt worden. Ich nehme an, das ist die gleiche, die da oben auch noch hängt. Ja. Denn hier wurde 1916, und jetzt zitiere ich die Chronistin, das etwas lächerliche, aber sonst liebenswerte Wort Dada geboren. Die genaueren Umstände bei der Geburt sind umstritten. Fest steht, dass dies Wort so ohne Anspruch auf sonderlichen Gehalt bis heute eine fast magische Ausstrahlung behielt. Grotesk bleibt auch, so fährt Hannah Höch fort, dass diese fragwürdige Schöpfung, die nur aus zwei Buchstaben unseres Alphabetes, beansprucht, dann schließlich außer geistreicher und oft geschliffener Clownerien oder wüsten Klamauks wirkliche Probleme der Zeit einschloss, in Literatur, bildender und angewandter Kunst ganz neue Wege wies, ja, ein universelles Denken überhaupt zu decken bestimmt war. Nach ihren Worten war es eine schillernde, eine schwer durchschaubare und auch anfechtbare Bewegung, ein zweideutiger Aufbruch, und das ist unterstrichen, ein zweideutiger Aufbruch zu neuen Ufern. Und damit wäre ich dann auch bei meinem heutigen Thema angekommen, Ihnen etwas über den dekonstruierten Körper bei Hannah Höch zu erzählen. Denn mit ihrem Blick auf Dada als einer zweideutigen, schillernden, zweigesichtigen Bewegung, doppelköpfig wie Janus oder wie die zwei Seiten einer Medaille, konstruktiv und dekonstruktiv aufbauend und zerstörend zugleich, charakterisiert die Künstlerin nicht nur diese Revolte, sondern auch ihre Kunst. Respektive die von ihr 1918 genau gemeinsam mit Raul Hausmann entdeckte, maßgeblich entwickelte und lebenslang praktizierte besondere Form, die Fotomontage. Durch sie erst erhielt Dada Berlin sein unverwechselbares Gesicht. Hannah Höch verstand sich immer als Dadaistin. Stolz hat sie sich 1949, als noch niemand etwas von Dada wissen wollte, in einem bemerkenswerten Text zu Dada bekannt. Zu jener, Zitat, Revolte von Künstlern gegen das System, das den Ersten Weltkrieg brachte. Wir wollten die Freiheit, wir wüteten, schreibt sie. Gegen überkommene Kunst- und Gesellschaftsformen, gegen Grenzen und Konventionen. Um nichts weniger ging es als um die Eroberung von, Zitat, Freiheit im Denken und Schaffen. Diese Freiheit hat Hanna Höch sich genommen, im Leben wie in der Kunst, eigentlich um jeden Preis. Drei notwendige Vorbemerkungen. Ich könnte, wenn ich wollte, etwas salopp beginnen mit dem Satz: Vergessen Sie alles, was Sie je über Hanna Höch gehört haben. In meinem ersten Buch über die Dadaistin und ihren Geliebten Raoul Hausmann habe ich geschrieben, Hanna Höch war weder das passiv in die Zeit geworfene, naive und erduldende Mädchen, wie es von der männlich dominierten Kunsthistorikerzunft kolportiert wurde, noch taugte sie als feministische Vorzeigefrau und Künstlerin. Um hier keinesfalls missverstanden zu werden, natürlich erkenne ich die Leistung der Frauenforschung vorbehaltlos an, die so viele Künstlerinnen wieder entdeckte und würdigte. Hanna Höch hat sich gegen beide Klischees gewehrt, wobei ich nur auf das zweite eingehen werde jetzt. Zu der jungen Kunsthistorikerin Suzanne Paget, die die alte Künstlerin 1975 für die Retrospektive in Paris und Berlin interviewte und auf einer feministischen Interpretation rund um Werke mit dem Thema moderne Frau insistierte, entgegnete Hanna Höch und zunehmend genervt sinngemäß, dass die emanzipierte Frau sie nie überhaupt nicht interessiert habe. Ihr Interesse galt vielmehr der, Zitat, leistungsfähigen Frau, weil sie immer die Werte suche und dazu gehöre die Leistung, und zwar auf jedem Gebiet. Ob als Schauspielerin, Tänzerin, wir werden gleich noch davon hören, oder Malerin. Auf jedem Gebiet Schauspielerin, Tänzerin oder Malerin, ausdrücklich hervorgehoben. Diese Überzeugung führt direkt zur zweiten Anmerkung. Wenn Hanna Höch im weitesten Sinn figurative Collagen im Gegensatz zu ihren mindestens ebenso vom Werk her umfangreichen Abstrakten, also wenn sie figurative Collagen anfertigte, betrachtete sie die verwendeten Vorlagen, sprich Fotos, die sie zerschnitt, wie der Maler die Farbe oder wie der Dichter das Wort, ausschließlich als Material, was immer auf ihnen auch dargestellt war. Auch das hat sie in dem Interview mit Suzanne Paget mit deutlichen Worten formuliert. Es ist für mich ganz egal, sagt sie. Es ist für mich ganz egal, ob ich einen Ausschnitt aus irgendeinem Foto oder einem Spitzen- oder Schnittmuster nehme oder einem Kugellager aus der Knorrbremse, weil ich die Verfremdung auf alle Fälle herstelle. Diese Interviewpassagen, die ich Ihnen jetzt gerade alle zitiert habe, sind übrigens nur stark gekürzt bzw. überhaupt nicht in der Druckform, also im Katalog, in der Interviewfassung zu lesen. Aus dem Gesagten ergibt sich die dritte Vorbemerkung. Hanna Höch hasste Hierarchien jeder Art. Deshalb kämpfte sie unter anderem lebenslang für die Gleichwertigkeit von angewandter und sogenannter freier Kunst und für die Anerkennung der Fotomontage als Kunstform. Und auch in der Verwendung des Fotomaterials aus Printmedien und Büchern jeglicher Couleur gab es keine Hierarchien für sie. Ihre gegenständlichen oder, wenn man so will, körperhaften Arbeiten sind so gut wie immer aus männlichen und weiblichen Körperfragmenten zusammengesetzt. Vielfach aus menschlichen und tierischen Fragmenten, aus pflanzlichen, mikro- und makrokosmischen oder aus sonstigen Gegenständen. Daraus ergibt sich eine Schlussfolgerung, die zu dem von mir gewählten Vortragstitel führt. Mit dem Zerschneiden der Fotovorlage zerstörte Hannah Höch die dort zitierte Realität, die allerdings, und das liegt auf der Hand, in den Fragmenten als Subtext immer erhalten blieb. Aus ihnen, aus diesen Fragmenten, baute die Collagistin dann die Neuschöpfung auf. Sie dekonstruiert und konstruiert also. Das zwiespältige, schillernde, immer zwischen mindestens zwei Bedeutungsebenen changierende, das alle Collagen charakterisiert, das eindeutig Uneindeutige, wie ich es nenne, entspricht sowohl der Intention der Künstlerin als auch der Methode per se. So, damit Sie nun endlich auch etwas zum Schauen haben, werde ich im Folgenden versuchen, ganz flott, soweit es mir möglich ist, diese theoretischen Überlegungen an einigen Beispielen konkret zu veranschaulichen. Dabei beschränke ich mich nicht auf die Dada-Montagen, sondern habe das gesamte Spektrum von Hannah Höchs Collagenwerk im Blick, mit einem Hintergedanken, so wie sie es demnächst ab 22. April in der großen Ausstellung der Mannheimer Kunsthalle, so wie es dort präsentiert wird. Sie werden auf diese Weise nachvollziehen können, dass Hannah Höch im Laufe ihres über ein halbes Jahrhundert währenden Schaffens die Collage zwar stilistisch veränderte und weiterentwickelte, nicht aber ihre Methode und Intention. Mit einer Ausnahme werden im Übrigen alle Collagen, die Sie jetzt zu sehen bekommen, in unserer Ausstellung gezeigt. Gesamt gesehen eine ganze Anzahl von ihnen zum ersten Mal überhaupt in Deutschland. So. Ja. Als erstes zeige ich Ihnen eine Collage, die gleich mehrere Grundprinzipien von Hannah Höchs Montagenwerk sehr gut veranschaulicht. Das betrifft zunächst den grotesken Kopf-Körper-Tausch, mit dem die Collage überhaupt 1918 begann. Den zündenden Funken lieferte nämlich eines jener kitschigen Militärgedenkblätter, das in dem Pensionszimmer in Heidebrink, noch so ein magischer Ort, auf der Insel Wollin hing, wo Hannah Höch und Raul Hausmann im Sommer 1918 ein paar Tage Urlaub machten. Das Blatt, also dieses Militärgedenkblatt, von denen es sehr viele gab, zeigte mehrere Soldaten in adretten Uniformen, was im Übrigen im letzten schlimmen Jahr des Ersten Weltkriegs schon grotesk und absurd genug war. Denen, also adrette Uniformen, denen jeweils das aus einem Foto ausgeschnittene Gesicht vom Sohn der Wirtsleute als Kopf aufgeklebt war. Die Idee, so etwas zu tun, muss nach Hannah Höchs Erinnerungen geradezu überfallartig gewesen sein. Das Prinzip Collage war geboren und es wurde noch in Heidebrink mit alten Zeitungen und Kleister sofort umgesetzt. Der Titel Equilibre ist zugleich Programm und Hommage an Salomo Friedländer, den Freund und Philosophen, der wie kein anderer, und das möchte ich hier deutlich betonen, der wie kein anderer Hannah Höchs Welt- und Kunstanschauung geprägt hat. Der Titel spielt auf die These in seinem Hauptwerk Schöpferische Indifferenz von 1918 an, die im Kern besagt, dass die schmerzliche Spaltung, das heißt die polaren Gegensätze, die mit dem Menschen in die Welt kamen, Gut, Böse, Ich, Wir, Himmel, Hölle, Subjekt, Objekt, Sein und Bewusstsein, Licht, Dunkel, Schönheit, Hässlichkeit, was immer Sie auch für Gegensätze nehmen. Also, dass diese Gegensätze von einer schöpferischen Mitte, einem Nullpunkt oder Nichts, auszubalancieren seien. Dabei sollten die Gegensätze nicht verwischt werden, sondern so miteinander verbunden, dass sie in ihrer Polarität erhalten bleiben und vor allem, dass sie ausgehalten werden. So eine Waaghalterin der Welt war Hannah Höch. Diesen Balanceakt zwischen den Polaritäten, das heißt jene eindeutige Uneindeutigkeit, hat sie auf unterschiedliche Weise in allen ihren Collagen verbildlicht. Am deutlichsten aber in ihren disparaten, figurativen Grotesk-Montagen. Auch die Collage Equilibre hat ein zweites Gesicht. Eine weitere Bedeutungsebene, in diesem Fall eine politische Intention. Denn mit ihrem zweiten Titel Amerika balanciert die Europa spielt Hannah Höch zweifellos auf den gerade ratifizierten amerikanischen Dorfplan an, der die Reparationszahlungen Deutschlands an die Siegermächte regelte. So, das Sumpfgespenst von 1961 zeigt einen ebensolchen, wie ich finde, interessanten Balanceakt wie Equilibre. Eines nicht minder faszinierenden, gewissermaßen immateriellen Körpers. Eben ein Sumpfgespenst. Auch irgendwie mal ein Taschentuch, hat immer ein Taschentuch für mich. Entschuldigung. Bereits. In seiner Lehre von den Temperamenten hat der antike Philosoph Aristoteles den vierten Grundtypus des Menschen, die Melancholie, als polaren Doppelwert von passiver Trauer und intensiv gesteigerter Schöpferkraft definiert. Seitdem gilt die kreative Melancholie als eine der treibenden Kräfte der Kulturgeschichte. Hannah Höch kannte die dunklen Stimmungen, jene innere Traurigkeit und Schwermut, aber auch die Macht der Kreativität, wie sie nur aus Rückzug und Selbstbesinnung erwachsen konnte. So entstand 1925 als Sinnbild jenes Temperaments und Gleichnis für den modernen Menschen ihr Melancholiker. Wach, skeptisch und voll abgrundtiefer Trauer. Dieses ganz auf den inneren Ausdruck konzentrierte Gesicht begründete einen Zyklus von Porträtmontagen, in denen der Mensch seine stets gefährdete Identität erst durch die Montierung erhielt. Wie alle figurativen Collagen Hannah Höchs ist auch der Melancholiker aus männlichen und weiblichen Fragmenten zusammengesetzt, was ihm eine irritierend zweideutige androgyne Anmutung verleiht. Das Prinzip des eindeutig Uneindeutigen waltet auch hier. Als nächstes sehen Sie zwei Tänzerinnen. Eine aus den 1920er Jahren, die andere nach 1960. Wir haben schon über den Tanz heute einiges gehört und was für eine grundsätzlich große Bedeutung er in Dada einnahm. Als Sinnbild für ständige Verwandlung und Bewegung hatte der Tanz eine große Bedeutung für die Dadaisten, wie Sie alle wissen. Und bereits in ihrem Schnitt mit dem Küchenmesser Dada balanciert die kopflose Tänzerin Niti Impekoven graziös den Kopf der verehrten Künstlerin Käthe Kollwitz. Sie haben vielleicht das vor Augen. Die Tänzerinnen, die Hanna Höch ja in dem Interview von 75 ausdrücklich hervorgehoben hatte und deren Leistung sie bewunderte, reihen sich durch ihr Collagenwerk aneinander. Und wer im Landesmuseum war, wird sozusagen den Prototyp dieser Collagen dort gesehen haben, den legendären Dada-Tanz von 1922. Da müssen Sie dann nach Jerusalem fahren, wenn Sie den sonst im Original sehen wollen. Also, die russische Tänzerin im Typus des Kopffüßlers und aus sehr vielen Teilen zusammengesetzt, entstand 1928 während der gemeinsamen Zeit mit der niederländischen Schriftstellerin Till Bruckmann in Den Haag. Mein Double hat Hanna Höch das Blatt auch genannt. Und damit bekannte sie sich sowohl zu ihrer Freundin wie auch zur weiblichen Homosexualität. Wie sie hier im Bild der Tänzerin, also Till Bruckmann, im Bild der Tänzerin Souveränität und Selbstbehauptung entgegensetzte. Das Monokel, eigentlich vielleicht auch in diesem Fall eine Erinnerung an Raoul Hausmann, ihren Ex, der ja mit dem ja das Monokel sozusagen verwachsen war. Also dieses Monokel verstärkt das Androgyne des Gesichts und bildet gleichzeitig einen ironischen, sehr hübschen Kontrast zu diesen beiden unterschiedlichen Ballerinenbeinen. Auf dem anderen Blatt von 1963 ist unschwer, für die Älteren zumindest, die grazile Schauspielerin Audrey Hepburn zu erkennen. Und zwar aus ihrem Film »Ein Herz und eine Krone« mit, wer war es jetzt, Gary Cooper, stimmt das? Weiß ich jetzt nicht, mit, spielt jedenfalls in Paris und diesen Film hat Hanna Höch gesehen und auch sehr geliebt. Also Audrey Hepburn, sehr grazil, ist zu erkennen und zwar ausgestattet mit dem barocken Körper einer orientalischen Bauchtänzerin. Und durch den Titel, wir haben wiederum Ebenen und Balancen unterschiedlicher Art und durch den Titel mit dem persischen Miniaturmaler Risa Abbasi oder Abbasi mit Doppel-B, beide Möglichkeiten gibt es, verbunden, der für seine zarten Jünglingsgestalten berühmt war. Also Sie merken, es ist immer sehr hat wirklich sehr viele Bedeutungsebenen, wobei in diesem Fall, also ich finde, es ist eine ihrer liebenswertesten und so leicht ironischen, wunderbaren Collagen. Also ich liebe sie jedenfalls sehr, auch weil sie diese vielen Ebenen so auf eine ganz leichte Art miteinander verbindet hier. Und nicht nur die Ebenen, sondern auch die Körper. Also das zarte Gesicht von André und ihre Beine dazu natürlich, die stammen auch von der Schauspielerin. Und dann dieser ziemlich exaltierte, barocke Körper, also schon sehr schön. So, weiter im Text. Was haben wir jetzt? Ja. Auch in diesen beiden Collagen geht es um Weiblichkeitsbilder, allerdings von negativer Art. Ich sagte es schon, mit der neuen Frau, wie sie in der späten Weimarer Republik von Werbung und Medien inflationär propagiert wurde, hatte Hanna Höch nicht viel am Hut. Diesen Bildern stellte sie ihre Version entgegen. Ein monströs prekäres deutsches Mädchen, das zwar eine Perlenkette trug, aber kein Gehirn hatte. Hier wird die Ironie zur bitterbösen Karikatur. Und ich liebe auch diese Collage sehr, weil sie auch diesem Klischee, Hanna Höch sei so lieb und nett gewesen und hätte so nette, leicht ironische Collagen gemacht, die eigentlich keinem wehtun. Das stimmt nicht. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie auch die zweite, die ich daneben gestellt habe. Also, hier wird die Ironie zur bitterbösen Karikatur. Ebenso wie 40 Jahre später in der Collage mit dem hochaffektiven Titel Entartet. In dieser exquisiten, im Wort wie übertragenen Sinn schillernden Arbeit gibt es keinen Körper mehr. Nur die kostbare leere Hülle, eine schimmernde Corsage mit spitzen Kegelbrüsten. Der Torso wird auf einer neuen Bedeutungsebene zur Metapher für die Prostitution des Zeitgeists, den die Künstlerin auch in zahlreichen Texten in jener Zeit scharf attackierte. Auf der anderen Seite aber kippt die ganze Inszenierung durch die maßlose Übertreibung. Denken Sie nur an diese Libellen, diese Sumpfinsekten, die also diesen Torso da umschwirren. Also durch diese Übertreibung kippt die ganze Inszenierung ins satirisch Lächerliche. Im Übrigen habe ich in einem langen Aufsatz über die späten Collagen mal gerade diese Montage sehr ausführlich interpretiert. Das ist jetzt nur ganz wirklich sehr kurz zusammengefasst. So, jetzt, das kennen Sie alle. Hanna Höchs Die starken Männer zählt sicher zu ihren bekanntesten Montagen. Wir sehen vor der Leerform mit Doppel-E der Silhouette des Boxers Max Schmeling, den seinerzeit jedes Kind kannte, einen ihrer, also von Hanna Höchs charakteristischen, echten, wenn man so will, echten Doppelköpfen. Wir sehen davor, vor dieser Lehrform, eben so einen Doppelkopf, zusammengesetzt aus einem männlichen und einem weiblichen Kopf. Über den, und das müssen Sie schon genau gucken, dann werden Sie das nachvollziehen können, über den Autorität ausstrahlenden Männerkopf hat die Künstlerin ein schönes weibliches Gesicht gelegt, das nur minimal verschoben einen so verächtlichen Ausdruck erhält, der die martialisch-theatralische Macht- und Kraftpose sofort ad absurdum führt. Ganz anders auch der ebenfalls 1931 entstandenen fluchtbetitelten Collage, wiederum, wie Sie sehen, mit einem ganz ähnlichen Doppelkopf, nur dieses Mal das Frauengesicht verbunden mit einem Affenschädel. Hier wird das Tragische mit dem Komischen verzahnt und so ausbalanciert, dass man nicht weiß, ob man nun lachen oder weinen soll. Thematisiert Hanna Höch doch hier am Vorabend der Nazi-Diktatur die eigenen Emigrationspläne, aus denen aus verschiedenen Gründen dann nichts wurde. Dazu steckte sie den hybriden Körper der kleinen Figur, in der sich sicher auch ein Selbstbildnis versteckt, in einen jener monströsen Taucheranzüge, in denen man bekanntlich an Land kaum laufen kann, geschweige denn fliehen. Das furchtbar Komische der Situation liegt auf der Hand und braucht, glaube ich, nicht weiter ausgeführt zu werden. Über die Melancholie und ihre kreative Seite habe ich bereits gesprochen. Wie stark die Künstlerin jene dunkle Seite der menschlichen Existenz und die damit verbundenen Emotionen beschäftigte, zeigt sich auch darin, dass sie direkt nach ihrem Melancholiker, von 25 war der, noch sofort, also gleich hinterher, eine zweite Collage mit diesem Thema anfertigte. Dann fast ein halbes Jahrhundert später, 1967, das Thema wieder aufnahm und schließlich 1970 noch einmal steigerte. Wie eingangs schon gesagt, lässt sich nur auf wenigen der Collagen das der Neuschöpfung zugrunde liegende Fotomaterial überhaupt identifizieren. Und ganz selten einmal hat die Künstlerin eine Vorlage als so spektakulär und die Aussage direkt vermittelnd empfunden, dass sie diese bewusst fast unbearbeitet ließ. Dazu gehören die beiden Trauer genannten Arbeiten sowie die Angst, die ich Ihnen im Folgenden alle zeigen werde. Das Blatt Trauer 1, was Sie hier, was ist das links sehen? Ja, ich weiß, ich habe nur noch zwei Seiten. Das Blatt Trauer 1 gehört zu Hanna Höchst bereits in den 1920er, gehört zu Hanna Höchst bereits in den 1920er Jahren berühmten Serie aus einem ethnografischen Museum, mit der sie ganz neue Wege in der Collage beschritt, indem sie Artefakte aus fremden Kulturen mit zeitgenössischen, meist nackten Körperfragmenten, übrigens nicht nur mit weiblichen, verband. Aber davon soll hier jetzt keine Rede sein, sondern es geht um den Körper, um diesen Körper, den sie für Trauer 1 verwendete. Dabei handelt es sich um einen geschnitzten Holzstuhl der Baluba-Ethnie aus dem Kongo, den Hanna Höch aus dem Tafelband Kunst und Religion der Naturvölker von Eckart von Sydow ausschnitt. Wie Sie sehen, verwendete sie nur den karyatydenartigen Oberkörper, sodass die mythische Frau nun die großen Hände wie in einem universalen Klagegestus erhebt. Die große Emotion der Trauer ist der Figur hier gleichsam eingeschrieben und vermittelt sich in der Collage sofort. Für Trauer 2, die sie im Übrigen erstmals in Deutschland in Mannheim in der Ausstellung sehen werden, so viel Zeit muss sein. Für Trauer 2 zerschnitt die Künstlerin 1967 den Kopf eines Jaguar, der 1959 das Titelblatt von Life International zierte. Und zwar zerschnitt sie es so rigoros, dass daraus ein völlig neues Gesicht in Kreisform entstand, in das sie einen Mund einklebte. Trotzdem blieb der markante Tierkopf gut erkennbar. Umgeben von einem Strahlenkranz schwebt die Trauer wie ein Himmelskörper im Weltraum und wird als Sonne nicht nur zum kosmischen Symbol, sondern zur Allegorie für Trauer schlechthin. Wie die frühe Collage, da sehen Sie sie noch einmal zusammen, wie die frühe Collage strahlt auch diese Arbeit eine so abgrundtiefe Traurigkeit aus, die einen wie ich finde, direkt in Bann zieht. Zu den großen Emotionen des Menschen gehört zweifellos die Angst. 1970 schuf die 80-jährige Künstlerin, im Übrigen 1970 entstand auch das Foto von Hans Kinkel, das ich auf meiner Eingangsseite, was Sie da gesehen haben. Also 1970 schuf die 80-jährige Künstlerin hierfür ein Sinnbild für die Angst. Also das verwendete Foto fand sie wiederum in Life International und empfand es damals wohl als so spektakulär, dass sie es nur mit sparsamsten Mitteln verfremdete und es sich deshalb auch heute noch leicht zu identifizieren ist. Zeigt es doch die präparierten Nervenbahnen einer weiblichen Leiche, einer Frau namens Harriet Kohl, die ihren Körper bereits zu Lebzeiten der medizinischen Forschung zur Verfügung gestellt hatte. Eine Geschichte, die Hannah Höch ganz sicher mit großer Aufmerksamkeit gelesen hat. Also es gab einen Text zu dieser Abbildung, die ich Ihnen da zeige. Den ohnehin schon grotesken Anblick der Leiche verstärkte Hannah Höch lediglich mit einem großen roten Mund, während die verdrehten Augäpfel auch ohne jede Veränderung das Gefühl Angst geradezu überfallartig vermitteln. Zum Abschluss sehen Sie die fünf Gesichter noch einmal zusammen. So unterschiedlich sie auch auf den ersten Blick erscheinen mögen, so eint sie doch über ein halbes Jahrhundert hinweg der Wille von Hannah Höch, aus vielgestaltigen, ganz heterogenen Körperbildern ein neues Werk zu dekonstruieren. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und Sie zum Abschluss mit einer heiteren kleinen Sonne entlassen, die uns mit einem scharfen Vogelauge fixiert und mit Marilyn Monroe anlächelt. Vielen Dank.